Im Internet gibt es ja alle möglichen How-Tos. Man kann YouTube-Videos zu allem Möglichen schauen, sich Bücher kaufen, irgendwelche Tests online machen. Man kann Podcasts hören oder so. Aber halt so ein Gespräch, wo man eine Frage stellt, man bekommt darauf eine Antwort und kann darauf wieder eine Frage stellen, ist was ganz anderes, als sich ein passives Medium zu lesen, anzugucken, anzuhören und dann zu meinen, jetzt verstehe ich meine Sexualität besser.
Ja, das hat dir aber keine Antwort gegeben.
Das hat dir keine Antwort gegeben, es hat dir einen Impuls gegeben. Ah, ich könnte das mal ausprobieren, ich könnte mal hier, ich könnte mal da. Aber dieses Gespräch zu haben mit jemandem, der einen auch nicht kennt, das ist ja auch immer...
Das ist ein springender Punkt.
Das ist ja auch immer schön. Man kann mit Freunden, Freundinnen über alles Mögliche reden, aber die kennen einen vielleicht lange, vielleicht nicht so lange. Aber eine Sexologin, eine Therapeutin, ein Therapeut, er kennt einen nicht. Und das, was man der Person serviert, da kriegt man eine Antwort drauf.
Popcast, der Sextalk der Popcorn-App.
Hallo meine lieben Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Podcast-Folge. Ich begrüße ganz herzlich zwei Gäste, die schon ganz, ganz lange nicht mehr dabei waren. Und zwar Jan und Ida.
Hallo.
Hallo.
Vielleicht kennt ihr die Stimmen. Ida haben wir sogar gleich zu Anfang, als ich hier alleine gestartet bin, bei der Folge Feucht werden müssen. Ganz, genau. Ganz lange gehört. Und gleich darauf kam dann ihr Mann Jan zu mir ins Studio mit der Folge Wenn Frau nicht feucht wird. Mhm. Und wir sprechen heute über ein Thema, was auch sich so ein kleines bisschen schon an eure vorherigen Folgen anlehnt, würde ich sagen. Aber vielleicht erstmal eine ganz kurze Vorstellung für alle die, die euch noch nicht kennen. Ihr seid seit mittlerweile fast 8 Jahren.
Über 8 Jahren.
Über 8 Jahre verheiratet.
8?
Ja. Ich habe selber gezählt. Ich war bei der Hochzeit.
Stimmt, ja. Stimmt.
Sind Sie jetzt schon über 8 Jahre?
Nein, ich habe gedacht, wir sind schon im 25. Aber wir sind ja noch 24.
Wir sind noch 24. Ja. Wenn ihr das hört, wir stehen kurz vor Weihnachten. Und bei euch wird höchstwahrscheinlich Frühling sein. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt es geschafft. Und ihr habt 2 Kinder mittlerweile. Und ihr wart bis vor kurzem bei einer Sexologin.
Genau.
Und wollt mir heute davon erzählen. Ich habe, weil das ja für mich ein sehr spannendes, für viele, viele Menschen ein sehr, sehr spannendes und ich glaube noch sehr unbesprochenes Thema ist, habe ich einfach mal im Vorfeld unsere Hörerinnen und Hörer über Instagram gefragt. Es hat übrigens sehr gut geklappt. Also das machen wir weiter so. Und die haben sehr viele Fragen an euch gestellt. Ich habe das mal ein bisschen für euch vorgeordnet und die könnt ihr gleich beantworten. Aber ich glaube, wir sollten vorher noch ein bisschen was Theoretisches klären, denn ich wusste diesen Unterschied auch nicht. Und zwar hattest du, Ida, gesagt, nee, wir gehen nicht zur Sexualtherapie, wir gehen zu einer Sexologin.
Genau.
Ihr wart bei der Juliane Zelger in Leipzig und die haben wir gleich um Aufklärung gebeten, was genau der Unterschied zwischen den beiden Themen ist.
Hallo, ich bin Juliane Zelger und ich bin Sexologin, habe einen Masterabschluss in Sexologie und der Unterschied zwischen einer Sexologin und einer Sexualtherapeutin ist hauptsächlich, dass die Therapeutin eine therapeutische Grundausbildung hat. Also Psychotherapie, Medizin, Psychologie studiert hat und sich per Gesetz Therapeutin nennen darf. Der Begriff ist nämlich geschützt und der Begriff der Sexologin ist nicht geschützt. Das heißt, es können sich sehr viele Menschen mit unterschiedlichen Ausbildungen Sexologin nennen. Arbeitstechnisch arbeiten Sexologinnen präventiv, beraterisch und aufklärend, während Therapeutinnen mehr therapeutisch und problemfokussiert arbeiten. Die Übergänge der 2 Berufsbezeichnungen sind jedoch fließend, wobei Sexologinnen oft einen ganzheitlicheren Ansatz haben und auch nach Modellen arbeiten, die wissenschaftlich noch nicht anerkannt sind. So wie ich zum Beispiel nach dem Modell des Sexocorporels.
Ich habe da nochmal nachgeguckt, was das genau ist. Und zwar ein Modell der sexuellen Funktionalität, das alle an der menschlichen Sexualität beteiligten Komponenten berücksichtigt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das war euer Modell oder greife ich davor?
Ja, genau.
Das war euer Modell. Dazu kommen wir gleich. Ich würde sagen, wir starten. Wir haben jetzt
Machen wir.
Den ganzen Definitionskram hinter uns. Und genau, also ich glaube, die meistgestellteste Frage unserer Hörerinnen und Hörer war, warum habt ihr euch dazu entschlossen, zu einer Sexologin zu gehen? Wir sagen jetzt hier nicht Therapie, ihr habt gesagt,
es waren Sessions.
Sessions, ne? Und wie war denn euer Sexleben davor?
Ja, also in unserer Beziehung bestand eine große Diskrepanz zwischen Jans Libido und meiner Libido. Also bei Jan war ganz, ganz viel Lust auf Sex und bei mir super wenig bis gar nicht. Und das ist aber eine Thematik, die hat sich auch schon über Jahre hinweg entwickelt. Also das fing schon an, vor meiner ersten Schwangerschaft ging das schon los. Und es ist auch was ich von mir aus meiner letzten Beziehung vor Jan kenne, das ist jetzt auch schon entsprechend lange her, dass so ein plötzlicher Lustabfall irgendwie kam bei mir. Und ich war aber alleine vor meiner ersten Schwangerschaft schon mal bei einem Therapeuten oder Sexologen, genau könnte ich es jetzt gar nicht mehr benennen, und hatte da ein paar Sessions einfach nur mit mir alleine. Und wir hatten dann, glaube ich, einen gemeinsamen Termin, als ich dann mit unserem ersten Kind schwanger war. Und da hatte sich das aber so ein bisschen aufgelöst, die Problematik, deswegen haben wir das dann nicht weiterverfolgt. Dann war während der Schwangerschaft von meiner Seite aus gar keine Lust. Das habt ihr vielleicht auch schon gehört in der Folge zum Thema Schwangerschaft. Und danach hat sich das erstmal gelöst. Also ich hatte wesentlich mehr Lust auf Sex als vorher. Und die Phase zwischen der Geburt unseres ersten Kindes und dann der folgenden Schwangerschaft war auch von meiner Seite aus durchaus von viel Lust geprägt. Und dann, genau, ist es aber quasi wieder ins alte Muster zurückgefallen. Mhm. Also wie gesagt, halt eine Dynamik, die sich schon lange irgendwie so entwickelt. Und
wir haben auch währenddessen, ich sag mal, verschiedene Sachen ausprobiert, um Libido zu steigern bei uns beiden oder zueinander zu kommen. Grundsätzlich natürlich sehr gute Kommunikation, die wir schon lange haben in unserer Beziehung. Deshalb waren wir zum Beispiel auch nicht bei einer Paartherapie, weil wir sozusagen unsere Basis ist fest. Ist was ganz anderes. Es geht nicht darum, dass wir uns kennenlernen oder sowas, sondern dass wir sexuell irgendwie zusammenkommen. Und da haben wir halt verschiedene andere Sachen ausprobiert. Ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen, das jetzt alles anzusprechen.
Also ich glaube, bei der einen oder anderen Folge, ihr wart ja jetzt nicht nur bei den beiden, habt ihr das ja auch schon angesprochen, ne? Es ging ja auch schon generell bei Big Dick Problems auch so ein bisschen um Masturbation zum Beispiel. Also wenn euch das alles neu ist, ihr müsst einfach nochmal nachhören.
Genau, und dann haben wir das irgendwann auch mal auf den Tisch gebracht, ungefähr ein Dreivierteljahr, nachdem unser zweites Kind auf die Welt gekommen ist.
Das war schon vorher.
Ich Frau dachte, weiß. Es wäre ein Dreivierteljahr.
Nein, es war schon vorher, dass es dann von dir, Jan, ankam, dass eben unsere Sexualität noch nicht wieder aufkam zu dem Moment, was mir noch gar keine Sorgen gemacht hat, weil ich weiß auch, nach der Geburt unseres ersten Kindes hat es ein halbes Jahr gedauert, bis es bei uns wieder losging, und zu dem Zeitpunkt waren wir noch nicht ganz so weit. Zudem hatte ich zu dem Zeitpunkt eine postpartale Depression und war also auch damit voll auf beschäftigt. Mhm. Und da haben wir das aber schon mal angesprochen und gesagt, okay, wenn sich das quasi nicht von alleine löst mit der Zeit und auch mit Behandlung meiner Depression, suchen wir uns da professionelle Hilfe.
Da beantwortest du gleich schon so eine nächste Frage, und zwar, wer von euch beiden hat eigentlich den Anstoß gegeben? Wolltet ihr beide es gleichzeitig? Ist der eine erstmal etwas, skeptisch mitgekommen und da musste sich überzeugen lassen? Aber es klingt schon nach einer sehr großen beidseitigen Entscheidung.
Also ich würde sagen, der Initialgedanke kam letztendlich von mir, das anzustoßen, was dann nicht darin resultiert ist, dass wir sofort losgegangen sind und uns eine Sexologin oder eine Sexualtherapeutin gesucht haben, sondern dass wir dann erstmal noch ein paar Wochen und Monate damit sozusagen schwanger gegangen sind und überlegt haben, wie und wann ist der richtige Moment, ist der jetzt schon, brauchen wir noch mehr Zeit. Und dann haben wir uns irgendwann, ich weiß nicht, sag mal so 2-3 Monate später oder sowas.
Das war.
Also, du floppst heute mit Zeit.
Nein, es hat tatsächlich noch eine ganze Weile gedauert, weil es, wie gesagt, mir ging es halt nicht gut mit meiner Wochenbettdepression. Und das hatte ich zu dem Zeitpunkt, als du das zum ersten Mal angebracht hast, auch ganz klar gesagt, ich habe gerade keinen Kopf dafür frei, ich muss mich erst mal darum kümmern. Und dieser Prozess hat sich einfach eine ganze Weile gedauert. Das war erst Anfang dieses Jahres.
Oh, krass.
Anfang dieses Jahres habe ich nämlich meine Begleitung für meine Depression beendet. Und im Anschluss daran, das hat sich, glaube ich, um einen Monat vielleicht überschnitten, da sind wir das angegangen. Und ich stimme Jan auf jeden Fall zu, er war da die treibende Kraft, was sich auch einfach dadurch erklärt, dass ich war so ein bisschen in der bequemeren Position. Also Jan hat Lust auf Sex und hat keinen Sex und ich habe keine Lust auf Sex und habe keinen Sex.
Das hat ja einfach auch gar nicht gefehlt.
Genau. Nee, das ist tatsächlich so, mir hat es nicht gefehlt. Ich hatte schon dieses, es ist natürlich unangenehm, weil ich weiß, dass es ist halt nicht harmonisch gerade und auch schon so ein Gedanke von, so möchte ich eigentlich nicht leben. Ich hätte schon gerne wieder sexuelle Lust in meinem Leben. Aber in dem Moment war es nicht da und es hat mir nicht gefehlt. Von daher war das auch für mich völlig nachvollziehbar, dass der Impuls mehr von Jan kam. Und er ist auch einfach mehr der Macher. Das heißt, er war auch derjenige, der sich dann TherapeutInnen und SexologInnen angeguckt hat und mir die dann vorgeschlagen hat. Ich weiß nicht, ob das sowieso nur 3 waren. Ich glaube, du hattest dann 3 rausgesucht und mir vorgeschlagen. Waren alles Frauen. Es gibt natürlich da auch Männer, die das anbieten.
Ich wollte gerade fragen, ob das jetzt eine bewusste Entscheidung war.
Also von mir aus war es eine bewusste Entscheidung tatsächlich, weil ich zu der Zeit halt auch irgendwie ein fragwürdiges Selbstwertgefühl hatte oder so ein ich wusste nicht genau, was Männlichkeit ist und ich hatte da ein bisschen Probleme. Oder
auch mit einem Mann darüber zu sprechen.
Ja, ich hatte da tatsächlich so eine Beklemmung und habe gedacht, nein, ich möchte über Sex und Sexfragen möchte ich gerne mit einer Frau reden.
Sagtest du und sprichst mit einer Frau darüber?
Mit 2.
Sehr, genau.
Nein, und für mich war das von vornherein so ein inneres Bauchgefühl, ich möchte mit einer Sexologin darüber reden, also mit einer Frau.
Eine Frage von mir, und zwar, ich bin ja immer die sehr daran arbeiten musste, mit seinem Partner über gewisse Dinge zu sprechen und habe den Podcast zum Beispiel auch meistens dafür vorgeschoben. War das für dich schwierig, das anzusprechen? Oder ist da, ich weiß, dass eure Kommunikation einfach unglaublich krass und nah und intim ist und war da trotzdem so eine kleine Hemmschwelle, wie spreche ich das an, dass ich das jetzt doch wieder in Angriff nehmen will und wie reagiert sie darauf?
Ja, also wie du schon sagst, dadurch, dass wir grundsätzlich eine gute Kommunikation haben, aber das Thema Sex halt immer irgendwo nah aufgeladen war, dadurch, dass ich halt sehr viel Freude daran habe und sehr viel Lust darauf habe und ich wusste, Ida hat das halt nicht, war das so, okay, wie kriege ich das angesprochen, ohne dass es irgendwelche negativen Gefühle hervorruft. Also so, dass es halt ruhig ist, dass wir einfach drüber reden, keinen Druck ausübt. Weil das war immer, und das hat mir dann Druck ausgeübt, weil ich dachte so, okay, ich möchte gerne darüber reden, aber in welcher Situation? So.
Ja.
Und hab das dann aber auch gelernt zu kommunizieren, dass ich gerne darüber reden will, ohne dass es Druck macht. Und dann hat das aber tatsächlich sozusagen, um vorzugreifen, hat die ganzen Sessions bei Juliane haben sehr viel gelöst bei mir, solche Sachen anzusprechen, generell über Sex zu reden und da halt wirklich diesen Druck massiv rauszunehmen. Mhm. Also das ist, am Anfang war es schwer, das anzusprechen und ja auch nicht irgendwie Vorwürfe oder Druck oder sowas zu machen und am Ende ist es immer leichter geworden.
Als ihr das entschlossen habt, dass ihr das macht, habt ihr das eurem Umfeld irgendwie erzählt oder habt ihr das erstmal einfach für euch gemacht? Und also ich weiß, dass du es mir erzählt hast, sogar relativ frisch, genau. Aber gab es da noch andere und wie haben die reagiert?
Also ich bin da auf jeden Fall offen mit umgegangen. Ich habe damit nicht die Tür eingerannt, weil dafür ist es schon einfach ein sensibles Thema. Aber genauso wie ich auch damit umgegangen bin oder damit umgehe, dass ich eine Wochenbettdepression hatte, gehe ich auch mit diesem Thema um und erzähle das, wenn es sich halt anbietet im Gespräch. Und die Reaktionen waren an und für sich immer positiv, also im Sinne von, ach cool, dass ihr euch da Hilfe sucht und dass ihr euch das traut und dass ihr das Thema angeht und dass ihr da an euch als Paar arbeiten wollt. Also das ist das, was mir gespiegelt wurde auf jeden Fall. Ich hatte eine Freundin, die dachte, wir würden zur Paartherapie gehen und hatte mich gefragt nach meiner Therapeutin, ob ich die empfehlen kann. Da habe ich gesagt, du, wir gehen zur Sexologin. Und dann hat sie gesagt, ach so, ja, das wäre auch eine Baustelle, aber darum geht es gerade bei uns nicht. ansonsten, das war die einzige, von der ich auch gehört habe, ach ja, Sex wäre auch ein Thema, über das ich reden müsste mit Unterstützung. Alle anderen Paare hatte ich den Eindruck, okay, bei denen ist das zumindest keine Thematik. Genau, aber was ich auch total schön fand, weil es hat sich so ein bisschen überschnitten, unsere Sessions mit Juliane und eben meine Begleitung in der Ambulanz, in der psychiatrischen Ambulanz, und die Sozialarbeiterin, die mich dort begleitet hat, die hat mich dann nach dem Kontakt gefragt, weil sie meinte eben, sie hat viele Paare, Frauen, Eltern, die sie begleitet, die eben in psychischen Krisen sind nach der Geburt ihres Kindes, für die das auch ein Thema ist, und sie hat viele Kontakte zu Paarberatungen oder PaartherapeutInnen, aber eben für dieses spezifische Thema Sex haben mir noch Leute gefehlt.
Krass, also Sexologen sind doch ein bisschen rar gesät oder nicht so richtig auf dem Schirm, und man verwechselt es vielleicht tatsächlich eher schneller mit einer Paartherapie.
Mhm. Kann durchaus sein, und ich kann mir auch oft vorstellen, dass diese Kombination vorkommt von, es kriselt im Paar und dadurch kriselt es auch in der Sexualität.
Ich glaube aber, der Sprung, den das macht, ist, dass man zum Sexologen oder zur Sexologin gehen kann, wenn man schon weiß, die Basis ist fest und vertrauensvoll genug, dass wir nämlich miteinander nochmal ganz explizit über dieses Thema sprechen können und dass wir jetzt hier nicht an Grundbausteinen rumschieben, damit sich das andere auch noch löst, sozusagen.
Mhm. Also ich weiß nicht, wie du ja damit umgegangen bist, mit Thema Offenheit.
Also ich bin grundsätzlich dem gegenüber offen. Also wie Ida sagt, sie hatte eine postpartale Depression. Ich hatte damals einen Burnout. Also mir fällt das grundsätzlich leicht, einfach solche, ich sag mal, psychischen Probleme anzusprechen und damit offen umzugehen. Mhm. Was häufig positiv gespiegelt wird und häufig auch irgendwie ein bisschen Abwehrreaktionen hervorruft bei anderen, weil die sagen, warum kannst du da einfach so drüber reden? Dass es dann noch so tabuisiert wird irgendwie. Das fiel mir beim Burnout wesentlich leichter, darüber zu reden, als jetzt bei der Sache mit der Sexologin. Ich hatte eine gute Freundin, mit der ich dann gut drüber reden konnte, weil sie mit ihrem Partner in einer ähnlichen Situation waren. Das war ganz schön, weil wir uns da so abholen konnten, gegenseitig drüber reden konnten. Aber tatsächlich in meinem männlichen Freundesumfeld...
Ich wollte gerade das Klischeefass aufmachen.
Ja, also in meinem männlichen Freundesumfeld reden wir nicht über Sex.
Das finde ich so wahnsinnig.
Das finde ich auch total wahnsinnig, weil ich denke, das ist so spannend eigentlich. Aber ich habe nie mit anderen Männern, mit Freunden über Sex geredet, und somit war das auch dann für mich gar kein Verlangen danach, meinen besten Freund, denn also männlichen Freunden, davon zu erzählen, so, oh, wir sind bei Sexologen, das ist total toll, sondern ich dachte so, nee, darüber reden wir nicht, scheinbar.
Oh, können wir bitte mal dazu eine Folge machen, warum reden Männer nicht über Sex, und wir laden dazu deine Freunde ein und dann beantworten die mir einfach mal diese Frage, weil es geht im Freundeskreis meines Partners genauso zu, also während wir Mädels uns wirklich einen Mund fusselig quatschen und deswegen dann halt auch über sowas sprechen können, ne, habe ich so das Gefühl, so, mein Freund schweigt sich da aus, und einem Freund von ihm, der erträgt das Thema nicht. Also ich muss das mal ganz kurz zwischenerzählen. Ich habe seine Freundin im schwangeren Zustand aktfotografiert für ihn, und selbst das war ihm so peinlich, dass er sich nicht über die Fotos gefreut hat.
Also schade, die waren sehr schön, ich habe die gesehen.
Ich war so baff, wie sich ein Mann über Aktfotos aufregen kann, nur weil ich seine Freundin nackt gesehen habe dafür. Das war irgendwie ganz... Und daran habe ich gemerkt, okay, ich habe dann meinen Freund gefragt, also mit ihm redest du definitiv nicht über Sex. Also ich rede mit gar keinem über Sex. Es ist so krass. Das ist so krass.
Kann ich verstehen, aber wie gesagt, ich kann mit Frauen über Sex reden, mit Freunden. Rede nicht über Sex.
Ja, eben, aber die reden ja untereinander auch nicht über Sex.
Also, ich weiß ja aber nicht, ob meine Freunde wiederum mit anderen Frauen dann über Sex reden, außer mit ihren Partnern.
Ich glaube tatsächlich, dass das ein bisschen besser geht. Ich hatte ja schon nicht nur dich vor dem Mikro, sondern auch wenige, aber auch andere männliche Gäste, wo ich auch gesagt habe, hey, fällt es euch gerade leichter, weil ich eine Frau bin? Und die haben auch gesagt, ja. Ja. Aber wir schweifen ab.
Ja.
Das merken wir uns trotzdem. Eine andere Frage von einem Hörer. Was habt ihr euch von der Therapie erhofft? Gab es ein konkretes Ziel?
Also mein konkretes Ziel war, wieder Sex zu haben mit Ida. Ja. Oder auch einfach zu klären, ob wir sagen, wir machen irgendwie die Beziehung auf und wir haben nicht miteinander Sex, weil wir das irgendwie anders klären müssen, sondern wir haben außerhalb der Beziehung Sex. Also mein konkretes Ziel am Start war, ich will wieder Sex haben. Mhm. Das hat sich während der Sessions signifikant gewandelt, dieses Ziel, aber das war mein ursprüngliches.
Das war dein ursprüngliches,
das war mein ursprüngliches Ziel. Ziel.
Okay, und deins?
Ich weiß gar nicht, ob ich so ein konkretes Ziel hatte. Ich glaube, für mich war es eher dieses, wie schon gesagt, ich war ja so gesehen irgendwie in einer bequemen Position, mit dem Wissen, dass es eigentlich doch nicht ganz so bequem ist. Und ich glaube, für mich ging es eher darum zu sagen, okay, wir gehen das Thema an und ja, bringen da irgendwie Licht ins Dunkel.
Ja, ich glaube, bei dir war es eher ein Herausfinden.
Ja.
Was ist da eigentlich?
Ja, genau.
Weil ich finde deine Situation auch nicht so wahnsinnig bequem. Also ich glaube, das kann eine sehr, sehr unter Druck stehende Situation sein, dass man irgendwie das Gefühl hat, jeder will was von einem so ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall. Also das, wenn ich sage bequem, war es nicht, dass ich völlig at ease war mit dem Thema, nur halt eben, dass der, mein Leidensdruck war ein anderer,
ja,
als der von Jan.
Ja. Okay, also das waren eure ursprünglichen Ziele. Wir kommen jetzt gleich darauf, was überhaupt passiert ist. Aber zuerst mal ganz praktisch, so wie man am Anfang sowas anfängt. Da fragt jemand, welchen Umfang hat denn so eine Therapie? Wie viele Stunden rechnet man ein? Ich glaube, das ist sehr individuell.
So. Das war tatsächlich auch eine meiner ersten Fragen, die ich an Juliana hatte. Wie lange dauert das jetzt, ich habe sie nach ihren Erfahrungen gefragt. Ja. So, ich habe gefragt, hast du eine grundlegende Datenbasis? Also wie lange brauchen Paare, damit sie zu irgendwas kommen, zu irgendwas Vorzeigbarem? Und hat sie gesagt, logisch, total individuell. Ja. Aber meistens dauert es ein halbes oder ein Dreivierteljahr, bis irgendwo was gelöst ist. Mhm. Das heißt nicht, dass dann alles toll ist und alles jeden Tag von vorn bis hinten. Einfach nach einem halben Jahr gibt es eine Basis, auf der irgendwie was ist, mit dem man wieder arbeiten kann. Okay. Und wir haben uns ungefähr alle 2 Wochen am Anfang getroffen, in Online-Sessions, also einfach zu dritt vorm Rechner, vor der Webcam, haben dann 1 Stunde geredet über alles Mögliche, immer mit so kleinen Ankommens und Übungen und so. Und dann, ich glaube, nach 3, 4 Sessions haben wir dann Einzelsessions gemacht. 4 oder 6 Einzelsessions.
Einmal die Woche oder?
Nee, das war so alle 2, 3 Wochen.
Alle 2, 3 Wochen, ja. Okay.
Das war sehr hilfreich, weil es natürlich nochmal einen anderen Fokus hat, wenn man alleine mit der Sexologin ist, weil man anderes ansprechen kann, wo man vielleicht nicht den Mut hat, das zu dritt anzusprechen. Kann ja sein. Oder dass es gar nicht so vordergründig ist, dass man Angst hat, das anzusprechen, sondern so, stimmt, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Also es war sehr hilfreich, diese Einzelsessions zu haben. Ja. Und nach diesen 5, 6 Einzelsessions sind wir wieder zu dritt zusammengekommen und haben sozusagen diese Erfahrungen dann so zusammengelegt und dann.
So ein bisschen wie was wir gemacht haben, ne? Erst war Ida in einer Folge, dann warst du als Reaktion darauf auch einzeln in einer Folge. Jetzt sind wir zu dritt in einer Folge, das erste Mal übrigens.
Genau.
Aber ich weiß nicht, ob das unter Berufsgeheimnis fällt oder ob das in dem Fall erforderlich ist. In den Einzelsessions bespricht man jetzt aber nicht das, was in der anderen Einzelsession vom Partner irgendwie gesagt wurde als Hilfestellung oder sie meinte das so und so oder, nee, alles klar, okay.
Also. Nee, das hat, also sie, es steht uns natürlich frei, das miteinander zu teilen, so wie wir das möchten, aber in den Einzelsessions geht es wirklich um das Individuum und das war für mich zum Beispiel so eine ganz große Erkenntnis, weil es ging dann um mich und meine eigene Sexualität mit mir selber und da rede ich jetzt nicht nur von Masturbation oder so, ne, aber also grundsätzlich, wie möchte ich sexuell sein, unabhängig von meiner Beziehung zu Jan. Und das ist, was ich dachte, wow, stimmt, das gibt's ja auch noch. Das hatte ich irgendwie völlig aus den Augen verloren. Genau, weil sich das ja vor allem in unserer Beziehung zueinander geäußert hat, die Problematik. Und das ja auch einfach schon so lange ist, dass für mich Sexualität dann auch immer an die Sexualität mit Jan gekoppelt war. Und da zu sehen, ach so, es gibt mich ja auch noch alleine.
Wenn du aber dann nicht Masturbation meinst, kannst du da mal kurz ein Beispiel geben?
Ja, also es geht klar auch um Masturbation, weil das ist ja letztendlich, ne,
Sexualität direkt das, mit genau. dir selbst.
Aber auch, ja, so ein bisschen umfassender, hat ein bisschen was zu tun mit Körperbild. So, ne, wie fühle ich mich in meinem Körper? Wie fühle ich mich mit allem, was zum Genital dazu gehört? Ja, und so, ich sag mal, diese Lust im Alltag auch so ein bisschen, also nicht nur Lust, um dann irgendwie penetrativen Sex zu haben und einen Orgasmus zu haben, sondern ja, so ein...
Was ganzheitliches.
Lust am Leben, ja, so ein bisschen.
Lust am Leben,
also
okay.
Ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, aber... Ja, möchte ich mich als Frau fühlen? In meinem Fall ist das so, ich bin eine Cis-Frau. Wie möchte ich mich da eigentlich fühlen? Was macht das für mich aus? Ja, also einfach diese Komponente Sexualität ganzheitlich irgendwie zu integrieren. Macht das irgendwie Sinn?
Das macht Sinn. Ich denke auch, dass es da einen großen Unterschied gibt zu deinen Einzelsessions, könnte ich mir gerade vorstellen.
Ja, das kann sein.
Was war da der Fokus?
Bei mir war tatsächlich der Fokus, was ich schon gesagt habe, so diesen Blick auf Männlichkeit. Was ist Männlichkeit? Was ist Weiblichkeit? Mhm. Wie gehe ich als Mann und als Jan mit mir, mit meinen Emotionen um? So. Mhm. Also bei mir hat sich, das war ganz, ganz interessant, weil sich bei mir dann gezeigt hat, jetzt auch keine neue Erkenntnis, dass ich schwer mit Emotionen umgehen kann. Und dass die Masturbation häufig eine Möglichkeit war, Emotionen rauszulassen.
Okay, also eine Verknüpfung ja, ist da entstanden.
Genau. Und diese Verknüpfung aufzulösen, das war ein komplett neues Gefühl für mich. So dieses, das eine sind diese Emotionen, die ich auch mal fühlen könnte. Und das andere ist eine Masturbation und Ejakulation, was auch schön ist. Aber das muss nicht zusammen sein.
In der Hinsicht musstest du das lernen zu entkoppeln, weil das quasi wie so eine Art Ablenkung funktioniert hat, sodass du dich mit den richtigen Emotionen gar nicht auseinandersetzen konntest oder dass du schon das Gefühl hattest, wenn ich was intensiv fühle, muss ich dann auch gleichzeitig dann das tun? Oder warum muss man sowas entkoppeln?
Es war bei mir, glaube ich, eher so ein Ding, dass ich gemerkt habe, ich habe eine Reaktion, also eine emotionale Reaktion. Ich bin fröhlich, ich bin erregt oder ich bin wütend oder sonst irgendwas. Und dann, es war schwer, diese Emotionen erstmal zu spüren, hervorzuholen, wahrzunehmen, anzunehmen. Und mein Cope war ja erstmal masturbieren.
Mhm. Okay.
Und es ist sehr schwer, das zu erklären, aber das war so, ich wusste, dass mir Masturbieren Spaß macht und wenn ich irgendeine komische Emotion habe, mache ich was mir Spaß macht und danach geht es mir besser, nur dass danach immer noch die Emotion da ist.
Ja.
Und das voneinander zu lösen, das war so, okay, ich kann masturbieren, weil ich Lust auf Masturbieren habe und das ist total cool und es macht richtig Spaß, aber ich sollte es nicht machen, bloß weil ich gerade nicht damit umgehen kann, was eigentlich gerade los ist.
Ich erkenne mich da ein bisschen wieder. Ich glaube nämlich, also wenn du es so formulierst, weiß ich gerade gar nicht, wann ich das letzte Mal masturbiert habe, weil ich Lust darauf hatte zu masturbieren, sondern gerade nehme ich es als Prokrastinationsmittel, weil ich viele andere Dinge zu tun habe und stattdessen gehe ich masturbieren. Weißt du? Also das könnte man vielleicht damit so ein kleines bisschen vergleichen und mal sich zu überlegen, ja, wann habe ich denn mal richtig explizit Lust darauf, weil ich das gerade tun will oder und nicht es zu tun, weil ich gerade was anderes nicht tun will. Ja, stimmt. Okay.
Also seitdem masturbiere ich viel besser. Es macht viel mehr Spaß.
Und weniger?
Und weniger. Mhm. Tatsächlich weniger, weil es erfüllender ist. Also weil ich masturbiere und es ist nur Sinn und Zweck. So, ich masturbiere, weil ich Lust darauf habe, mit mir selber Sexualität zu haben. Und dann ist das so geil. So, und dann hält diese Energie, diese Befriedigung, die es ja ist, Selbstbefriedigung, das hält viel länger an, als wenn ich vorneweg so, ja, okay, ich muss jetzt noch die Bude durchwischen, ich muss auch noch was für die Uni machen. ich masturbiere mal schnell, dann habe ich das gemacht, aber die Befriedigung hält ja nicht an.
Ja.
Weil es ja nur diese Prokrastination ist.
Ja.
Und jetzt ist das so, ich kann jetzt länger ohne Masturbation aushalten, in Anführungsstrichen, und gleichzeitig macht sie viel mehr Spaß.
Also du machst einfach ganz, ganz bewusste Me-Time.
Yes.
Und wo ich dieses Wort ja hasse.
Ich schaffe es, mir Zeit dafür zu nehmen und das machen zu wollen.
Das ist also ja das Magische der Me-Time, dass man sich dafür ganz bewusst Zeit nimmt.
Mhm. Genau, aber darum ging es dann bei mir halt viel in meinen Sessions. So ja. Dieses, und halt auch, was ich vorhin sagte, dieses Selbstbild, dieses, was ist Männlichkeit?
Ja.
So, und was ist Männlichkeit im Bezug mit mir und was ist Männlichkeit in Bezug zu Ida oder zu anderen Frauen oder zu der Gesellschaft oder sonst irgendwas. Mhm. Und das war dann ganz spannend, weil wir dadurch immer weiter von unserer Paarsexualität in diesen Einzelgesprächen weg sind, also Juliane und ich, und immer mehr hin zu einer Überfrage, die über dem allen hängt. So.
Was genau ist das eigentlich?
Genau. Warum sind wir hier? Weil klar, ich habe dann festgestellt, ja, ich wollte eigentlich einfach nur Sex. Ich wollte einfach nur penetrativen Sex. Mhm. Deshalb haben wir angefangen, diese sexologischen Sessions zu machen. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, nein, ich möchte keinen penetrativen Sex. Weil das ist nicht das, was erfüllend ist, das schnelle Rein raus. Das ist am Ende klar, wir können dreimal am Tag vögeln oder sonst irgendwas,
ja.
Aber wenn ich immer noch nicht befriedigt bin, weil ich nicht bei meiner Frau bin, weil wir nicht gemeinsam eine Ass-Time hatten, sondern einfach bloß schnell gevögelt haben, dann bringt mir das nichts.
Okay.
Ich habe lieber keinen Sex und ich habe aber viel Ass-Time und viel Sexualität, die nicht penetrativ ist, jetzt,
ja.
nach diesen Sessions, als dass ich sage, ja gut, okay, ist wieder Dienstag, lass mal. Gut, danke, tschüss.
Hattet ihr auch Hausaufgaben?
Gab's ja und nein. Es war meistens eher so, mach dir mal darüber Gedanken oder schau dir mal, was dir dazu einfällt. Ich weiß, ja. Bei mir ging es so ein bisschen Thema Glaubenssätze auch. Ne? Was für Gedanken zum Thema weibliche Sexualität spuken mir irgendwie im Kopf rum? So ganz altertümliche Sachen, von denen ich nicht so genau weiß, wo die herkommen. Sowas in die Richtung oder... Juliane hatte mir mal eine Anleitung geschickt für eine Vulva-Massage, weil das bei mir zum Beispiel auch ein Thema war. So, ich finde meine Vulva nicht schön. Und
das ist egal, wie du das jetzt findest, Jan.
Jan kann es nicht nachvollziehen, er findet es ganz super. Aber
da kann sich, also es tut, ich finde, es tut wahnsinnig gut, wenn der Partner da einen Impuls gibt mit, du redest dir da ganz komische Sachen ein. Aber es ist so schwierig, sich selbst davon zu überzeugen. Also.
Und das sind auch alles halt Impulse und kein Zwang. Also es gibt dann keine Schelte, wenn ich es nicht gemacht habe in der nächsten Session. sondern es sind ja alles Impulse, die mich oder uns dazu bringen sollen, dass wir irgendwie weiterkommen im Prozess und uns besser verstehen, unsere Verhaltensweisen besser verstehen und genau, also sowieso alles freiwillig. Falls du jetzt jemand
ja,
Angst
natürlich,
hat.
Natürlich, ja. Ja, hattest du Hausaufgaben? Also sowas wie zum Beispiel jetzt Ida bekommen hat. Wir nennen es jetzt mal Hausaufgaben, so Anregungen. Hattest du Anregungen zu Hause, was zu machen oder nicht zu machen?
Ja, tatsächlich, dadurch, dass bei mir ja viel diese Emotionalität eine Rolle gespielt hat, hat mir Juliane einige Tipps gegeben, wie ich damit umgehen lernen kann, wenn ich starke emotionale Reaktionen empfinde. Also, dass ich sie erstmal empfinde. Dieses typische Benennen, Wahrnehmen, dies, das, gar nicht wegdrücken, gar nicht lösungsorientiert das schnell behandeln und sagen, naja, ich bin jetzt nur deswegen, sondern wirklich dieses Annehmen. Und das hat bei mir solche krassen Reaktionen hervorgerufen. Also wenn ich dann irgendwie unsere Kinder ins Bett gebracht habe und ich habe irgendwie einen Podcast gehört oder Musik ist bei mir sehr emotional, wahrscheinlich bei vielen, dass ich dann wirklich da lag und ich habe einfach geheult und ich habe es einfach zugelassen. Und es war so schön, dass freizulassen, mich einfach dem hinzugeben und dass ich dadurch nicht irgendwie weniger männlich bin, weil ich rumheul oder sowas. Also diese, wie Ida gerade sagte, diese Glaubenssätze, wo ich nicht weiß, wo die herkommen, aber sie sind ja da.
Dann hattet ihr doch schon ein bisschen alles, beides in die ähnliche Richtung, ja.
Und ich habe dann, sie hat mir dann ein Buch empfohlen, das habe ich dann relativ schnell fast zu Ende gelesen.
Möchtest du den Tipp loswerden? Was ist das für ein Buch?
Greif mir hinter dich, bitte. Das ist der Buch Hashtag der not sponsored von Vivian Dittmar, der emotionale Rucksack, wie wir mit ungesunden Gefühlen aufräumen.
Ah, ist klar.
Und das ist so ein bisschen.
Da ist auch ein roter Rucksack drauf.
Ein roter Rucksack. Genau, und das hat mir, es hat mich wirklich ganz schön berührt, wie ich gemerkt habe, okay, ich habe sehr viel emotionalen Ballast, den ich halt mal schön abarbeiten kann oder an dem ich mich abarbeiten kann. Und da hat sie mir auch so ein paar, ich sag mal, Bewegungsübungen gegeben, also irgendwie so Brustatmung und irgendwie Brustbewegungen und Beckenbewegungen. Und das war ganz, ganz interessant zu merken, wie das irgendwie hilft dabei, die Emotionen wahrzunehmen und das irgendwie zu bearbeiten und anzunehmen. Und das hat mir sehr geholfen, diese Hausaufgaben zu machen. Aber wie Ida schon sagt, dadurch, dass ich halt auch Therapieerfahrung hatte durch den Burnout und ich im Burnout in der Therapie war meine Therapeutin auch immer sehr erstaunt darüber, wie willig ich bin, mich zu ändern. So. Und wo ich, also ich wurde...
Das lassen wir mal so stehen.
Ja, ich wollte halt, ich wollte verstehen, wie ich zu diesem Punkt damals gekommen bin, dass ich zum Burnout kam. Ja. Und ich wollte da auch wieder raus. Aber nicht, nicht mit Händen und Füßen, sondern ich will verstehen, wie ich da reingekommen bin.
Genau.
Und so war das halt auch in den Sessions mit Juliane. Ich wollte wissen, warum bin ich hier? Warum möchte ich Sex, aber ich möchte scheinbar keinen Sex? Und nicht, weil sie mir das einredet, sondern...
Also du möchtest, sagen wir es mal so, es ist ja trotzdem alles Sex.
Ja, es ist alles
Sex. Du möchtest
Sex.
Anderen Sex, genau. Als du vielleicht bis jetzt erwartet hast. Genau. Und zwar egal, auf, ich habe das so verstanden, dass egal, ob er jetzt penetrativ wäre oder nicht, das Wichtigste ist, dass ihr das gemeinsam erlebt oder mit euren eigenen Wegen wegen Erfüllung findet. Also ich glaube, darum ging es und das hast du dann dadurch einfach erfahren. So, also da hat sich das Therapieziel irgendwie von Anfang gerade bei dir besonders verschoben mit, wie komme ich da hin und will ich da überhaupt jetzt hin?
Genau, das Ziel war im Weg am Ende.
Das Ziel war schön.
Ich möchte noch mal ganz kurz was ansprechen, weil Jan gerade die Körperübungen angesprochen hat. Also es waren jetzt keine wilden Körperübungen, es ging tatsächlich viel um Atmung. Und das ist aber was, glaube ich, was zu diesem ganzheitlichen Aspekt gehört, der in der Definition von Juliane ja auch mit drin war. Zum Beispiel, ich bin sehr verkopft und da einfach zu verstehen, ich kann nicht in Lust kommen, wenn ich ganz flach atme zum Beispiel. Da bin ich ganz eng und ganz eng gespannt im Brustkorb, da ist keine Bewegung drin. Also
Atemübungen.
Ja, auch Atemübungen und einfach zu sehen, ja, das gehört halt zusammen, so, ne? Und auch manches zu verstehen, zum Beispiel, also ich hatte das so gesagt, glaube ich, was bei Frauen geht die Lust vom Kopf, quasi vom Kopf durch Brust und Bauch nach unten.
Ja.
Und bei Männern ist es oft andersrum.
Ja.
Solche Sachen. Oder auch zum Beispiel, sie hatte erklärt, warum Jan am Morgen oft Lust auf Sex hat, was bei mir noch nie der Fall war. Ist klar, weil am Morgen ist der Testosteronspiegel einfach besonders hoch. Also es hat einfach also biologische Gründe.
Morgenlatte auch einfach, ja, genau.
Ich könnte aufwachen und sofort Sex haben.
Ja.
Und da ist bei mir alles egal, ob da noch irgendwie ein Krumen im Auge hängt oder Mundgeruch. Ich will Sex haben morgens. Und Ida sitzt da oder liegt da, also liegt nicht mehr da, weil sie springt aus dem Bett und ist weg. Und ich sitze und ich liege da und denke so, warum? Jetzt ist doch der perfekte Moment.
Oh Gott, nee. Also ich hatte dann auch mal überlegt, so eine Folge macht, so Morgensex versus Mittagsex versus Abendsex.
Mittagsex, wenn dann.
Ich bin übelst krass die Mittagsex-Frau. Also richtig, richtig krass. Morgens, boah, also ich lasse mich überreden gerne mal, aber ich müsste eigentlich aufs Klo, ich müsste mir das Gesicht waschen, mir Zähne putzen irgendwie. Also das passiert ganz selten, dass da mal der Funke überspringt. Beim Abendsex, da habe ich am meisten Lust, mir das vorzustellen, wie das abends wäre. Und dann kommt die Müdigkeit in die Quere. Und mittags, wo er meistens dann doch eher weniger Lust hat, denke ich mir so, boah, jetzt so kurz vorm Mittagessen am besten. Damit ich mich auch komplett wohlfühle und nicht so ein Völlegefühl dabei ist. Also das ist dann sehr pragmatisch gerade. Aber ja, nee, ich weiß, was du meinst. Und es geht nicht nur dir so. Ida nickt. Ja, nee. Ja. Okay, also weil das war nämlich auch eine Frage von einem Hörer, gab es praktische Übungen? Aber ich glaube, dass ganz viele gedacht haben, dass das viel sexueller abläuft, so was die praktischen Übungen angeht, was ich aber auch schräg fände, ehrlich gesagt.
Nee, es geht, man kann das ja nicht erzwingen und Liliane hat auch am Anfang gesagt, dass sie uns empfiehlt, jetzt keinen Sex zu haben während der Session.
Das ist natürlich etwas, was ich nicht gedacht hätte.
Ist wie gesagt nur eine Empfehlung, ne? Wir hätten es natürlich trotzdem machen können. Aber einfach, weil wir waren da einfach in schlechten Verhaltensmustern. Da war viel Druck irgendwie im Spiel. Nicht bewusst, ne? Aber ich habe mir selber ganz viel Druck gemacht. So, das ist auch nach wie vor eine Thematik, die bei mir präsent ist. So dieser Gedanke, okay, wenn ich jetzt irgendwie anfange, dann darf ich nicht mehr aufhören. Dann muss ich bis zum Schluss durchziehen. Und dann komme ich in eine Vermeidungstaktik, weil in diese Situation möchte ich mich natürlich nicht bringen. Und ich kognitiv weiß ich natürlich, dass ich jederzeit sagen kann, so, nee, jetzt ist reicht mir jetzt erstmal, ich möchte hier aussteigen. Ja. Aber trotzdem ist irgendwie dieser Gedanke, der ist dann sehr laut, da, der sagt, nee, aber wenn du jetzt anfängst, dann musst du auch durchziehen.
Genau, und deswegen gleich erstmal Nein sagen.
Mhm. Genau, und das war dann eben für unsere Situation ihre Empfehlung. Es kann bei anderen Paaren natürlich ganz anders ausfallen, weil es halt, wie gesagt, so individuell ist, je nachdem, was da eigentlich gerade die Thematik ist.
Ich wollte gerade sagen, sie hat euch ja individuell beobachtet.
Genau,
und
auf
hat
jeden
gemerkt,
Fall.
Okay, lasst es erstmal, hört erstmal in euch rein, redet erstmal mit mir. Für mich stellt sich da eigentlich gerade die nächste Frage, euer Sexleben vor der Therapie und währenddessen wissen wir es ja jetzt, ihr habt es jetzt aber fertig absolviert. Wann wusstet ihr, dass ihr fertig seid oder seid ihr fertig?
Also fertig im Sinne von, wir brauchen gerade nicht mehr Julianes Impulse. Und das war aber, es hat sich, es ist einfach so ein Bauchgefühl. Also es war schon, wir hatten dann eine längere Pause über den Spätsommer, glaube ich. Und hatten dann nochmal eine Session mit ihr und da hat sie auch schon gesagt, ich frage mich, wie viele Impulse ihr jetzt gerade noch von mir braucht. Und wir waren dann so, nie auf eine Session möchten wir auf jeden Fall noch haben. Und auf dem Weg dahin hat sich dann bei uns beiden dieses Gefühl eingestellt, okay, das ist jetzt ein guter Abschlusszeitpunkt erstmal. Weil es wurde ganz viel angestoßen, es muss sich ganz viel bei uns selber noch entwickeln, individuell und als Paar. Und das ist auch was, ja, das ist manchmal ein bisschen ungeduldig.
Ja.
Sehr. Und für mich ist zum Beispiel völlig klar, das ist eine Dynamik, die sich über mehrere Jahre hin so entwickelt hat. Für mich ist völlig klar, dass sich das nicht in 3 Monaten wieder lösen lässt.
Ja.
Sondern dass da einfach, ja, das braucht einfach Zeit, das abzubauen. Das braucht Kommunikation, das braucht immer wieder Üben im Sinne von, wenn ich merke, oh, da kommen irgendwie wieder Gedanken auf, die ich eigentlich nicht haben möchte oder Verhaltensweisen, die ich nicht haben möchte, das zu bemerken, das anzusprechen, um da wieder rauszukommen, das braucht einfach Zeit. Und das ist was jetzt noch bei uns weiterlaufen muss, aber dafür brauchen wir gerade Juliane nicht mehr. Es kann natürlich sein, dass dann irgendwie in einem halben Jahr, in einem Jahr oder auch in 5 Jahren, keine Ahnung, der Punkt kommt, wo wir sagen, okay, jetzt haken wir wieder irgendwie, wir stecken fest irgendwo oder es hat sich eine neue Thematik aufgezeigt, ja. Genau, mit der wir gerade alleine nicht weiterkommen und dafür holen wir uns dann nochmal Hilfe. Das kann natürlich völlig sein, aber jetzt gerade war es so ein Gefühl von, okay, wir haben gerade erstmal genug zu tun, das muss jetzt einfach vor sich hinarbeiten und wir müssen da mitmachen und dafür brauchen wir sie gerade nicht mehr.
Kann man einen Vorher-Nachher-Vergleich überhaupt ziehen, was die Sexualität angeht?
Ja.
Ja.
Sprecht. Wer zuerst?
Also ich finde es so interessant, weil von außen betrachtet könnte man sagen, es ist das Gleiche. Wir hatten vorher keinen penetrativen Sex, wir haben jetzt auch keinen penetrativen Sex. Aber die Wahrnehmung innerhalb der Beziehung ist ganz, ganz anders. Das war, bevor wir die Sessions mit Juliane angefangen haben, war das ganze Thema Sex ganz angespannt und ganz schwer und unangenehm und boah, drückend.
Lieber nicht anfassen.
Lieber nicht anfassen, genau. Also es war irgendwie ganz belastet und jetzt ist da ganz viel frei geworden und es ist, dieser Druck ist gar nicht mehr da.
Es ist eine gewisse Leichtigkeit.
Genau, es ist viel mehr Leichtigkeit mit drin. Ja, wie gesagt, für mich zu sehen, ich kann das von Jan trennen, also ne, meine, auch solche Sachen zum Beispiel, das klingt banal, aber ich war früher nicht gerne nackt in der Wohnung, weil ich wusste, ich gehe an Jan vorbei und der ist gleich wieder scharf und möchte Sex haben und dann muss ich ihm wieder absagen, weil ich aber gerade gar nicht möchte, also völliges Gedankenkarussell Und das ist weggekommen. So, ich sage, okay, ich bin deutlich mehr gerne nackt in der Wohnung und kann mein Nacktsein von seiner Lust trennen. Zum Beispiel so. Okay. Und das bringt mir ganz viel Freiheit.
Ja, weil
verstehst du, was ich meine?
Weil es ja im Endeffekt, also für mich, die ja auf die eine oder andere Weise noch gar nicht so darüber nachgedacht hat, ich verbinde das dann natürlich immer gleich mit einem Kompliment. Ich glaube, das ist etwas, was du ganz sicher auch oft vor dir hast mit, warum verbinde ich das nicht einfach mit einem Kompliment und kann es abhaken sozusagen, auch wenn ich keine Lust habe, schön, dass ich ihn antörne. Deswegen ist das für mich ein ganz, ganz neues Bild. Also, dass sich dann sofort das aufklappt mit, was würde jetzt passieren, wenn das, also so ein Rattenschwanz an, und dann kommt es wieder auf diesen Zugzwang hinaus.
Ja, also ich sehe das, also das ist aber auch die Art und Weise, wie Jan wahrnimmt, zum Beispiel, wenn wir jetzt an dieser Situation festhalten, an diesem Nacktsein, die Art und Weise, wie er das wahrnimmt und kommentiert, hat sich auch geändert. Also es ist.
Kannst du ja du mal kurz erklären?
Ja, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie meine Wahrnehmung also wahrgenommen wird.
In meinem Eindruck ist es, also es wird weniger verbal kommentiert. Also es ist einfach, ich würde sagen, davor war es vielleicht eher, ich komme nackt rein und Jan kommentiert es gleich mit, oh, du siehst toll aus oder ach, du hast so einen schönen Körper oder keine Ahnung, irgendwie was. Und jetzt wird es eher mit einem Blick und einem Lächeln vielleicht kommentiert, aber nicht so verbal.
Nicht so in your face quasi.
Genau, ja, und vor allem ohne diese eminente sexuelle Komponente im Sinne von, oh, ich finde dich so sexy oder sowas. Das ist gerade davon weggefallen und das ist für mich ganz erleichternd. Genau, auch so ein bisschen.
Dass es nicht immer verknüpft ist damit.
Genau. Eben, dass es eben nicht die ganze Zeit damit verknüpft ist. Und auch das hattest du, Jan, vorhin auch schon ein bisschen angesprochen oder Anna, du auch, zu sehen, ja, Sexualität ist nicht nur Penis und Vagina, sondern, und auch nicht mal unbedingt, wir spielen einander am Genital rum, sondern beieinander sein. So, das ist was wir eingeführt haben, zum Beispiel seit den Sessions oder auch schon während den Sessions, dass wir einmal in der Woche uns Zeit nehmen für uns. Wir gehen raus aus der Wohnung, damit wir nicht aus Versehen Wäsche aufhängen.
Wir versuchen, über nicht organisatorische Sachen zu reden. Das funktioniert nicht immer, weil natürlich Kinder abholen geplant werden muss. Mhm. Aber wir versuchen, aus diesen Konstrukten rauszukommen und uns mit uns zu beschäftigen.
Mit uns als Paar.
Ja.
Okay. Genau, dass wir einfach.
Ich fühle mich gerade sehr ertappt. Ich bin auch so eine, die ständig über Orga spricht. Ich glaube, das ist aber gut, dass du mir das aber mal sagst, dass ich das von euch mal höre, weil ich glaube, mein Freund stresst das auch gerade. Es ist aber auch gerade eine organisatorisch stressige Zeit mit Weihnachten.
Ja, wie gesagt, es hat jetzt auch lange. Wir hatten jetzt viele Paar-Sessions in Anführungszeichen, da haben wir unsere Wohnung ausgeräumt. Also, es war jetzt auch nicht so eine tolle Paarzeit, aber so eben mit diesem Ziel, und das ist uns auch wichtig, daran wollen wir auch festhalten, zu sagen, wir haben einmal die Woche auf jeden Fall, nehmen wir uns mindestens den Vormittag Zeit, haben natürlich auch den Luxus, dass es zeitlich geht. Und da sind wir als Paar zusammen unterwegs. Und halt zu sehen, Entschuldigung, dass Sexualität eben nicht nur Genitalgeschichten sind, sondern eben auch, wir haben Zeit miteinander, wir unterhalten uns über was anderes als die Kinder, wir nehmen uns in den Arm, wir küssen uns, und also diese ganze auch emotionale Beziehung.
Ja.
Dass die auch mit zur Sexualität, zur Paarsexualität gehört.
Ja, dass die auf eine andere Art und Weise wahnsinnig befriedigend und anregend sein kann, weil man so eine wahnsinnige Nähe zueinander spürt einfach.
Wir hatten in den Jahren zuvor, hatten wir mal so einen Versuch unternommen, Sex zu terminieren, also zu sagen,
Sexdates einzuplanen,
genau. Also Sexdates
zu planen. Das ist so ein Hasswort von mir, aber.
Ja, aber ich meine, wenn man es nicht ausprobiert, weiß man nicht, ob es funktioniert. Ja. Weil wir waren in der Problemstellung, dass wir halt keinen Sex hatten oder dass wir unterschiedliche Libido-Mengen hatten, Level hatten. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, dann jetzt irgendwie jeden Mittwoch zwischen 12 und 14 Uhr haben wir Sex, also penetrativen Sex.
Mit dem Gedanken, man kann sich darauf vorbereiten.
Was aber natürlich auch den Gedanken mit sich bringt, man kann sich dafür sehr viel Druck machen. Weil
ja, man muss dann ja
man auch. Man muss ja dann, weil wir haben ja gesagt, Mittwoch um 12. geht
das
los.
Und das verbinde ich nämlich damit.
Also genau. Und für mich war das ein totaler Safe Space zu wissen, okay, die ganze Woche über haben wir keinen Sex, aber Mittwoch haben wir Sex. Mhm. Für mich war das so ein Auffangungsort.
Ja, du hast drauf gewartet.
Für mich war das so, okay, aber da haben wir dann wenigstens mal Sex.
Ja.
So. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie gut das funktioniert hat, aber meine Erinnerung, die ich so irgendwie habe, war, dass das überhaupt nicht funktioniert hat. Weil Ida halt häufig in diese Situation verfallen ist. So diese ganze Woche über war okay und dann kam der Mittwoch und dann muss jetzt alles irgendwie gut sein und dann müssen wir ja jetzt Sex haben und der muss ja dann jetzt gut sein und der muss ja jetzt
wie ein Bühnenauftritt
der Beste sein überhaupt. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Und ich sehe ihr ja an, ob sie bei mir ist, ob sie bei uns ist. Und das sehe ich,
ja.
Seh ich sehr schnell. Und ich habe keine Lust, mit ihr Sex zu haben, wenn sie nicht dabei ist.
Ja, natürlich.
Weil das, nee. Also dann lieber kein Sex, als mit jemandem Sex, der nicht da ist. Das ist irgendwie, das kommt dann
ich
auch
glaube,
in komische Fahrwasser.
Wirklich, ja, ja. Und ich glaube, eigentlich wollen das ja eigentlich ganz, ganz viele. Bloß sie lassen diesen Raum von dem Gedanken gar nicht zu. Weil die ganze Welt sehr fokussiert ist darauf, dass wir das zu wollen haben und lieber schlechten Sex als gar keinen. Und ja, ist schwierig. Also ich glaube, das ist eine sehr, sehr wertvolle Erkenntnis, die du da einfach rausgezogen hast, die ihr für euch beide da einfach auch rausgezogen habt.
Und das war für uns dann halt auch ein Punkt, als wir gesagt haben, wir machen unsere Paartermine immer in der Woche, dass wir sagen, da geht es nicht um Sex, also da geht es nicht um penetrative Sexualität. Da kann es um Kuscheln sein. Da
geht es um unsere Paarbeziehung.
Geht es um unsere Paarbeziehung, aber auch um unsere Paarkörperlichkeit, aber nicht auf eine penetrativ-sexuelle Ebene gezogen.
Ja, ja.
Also, was wir auch immer wieder bei den Sessions mit Juliane gemerkt haben, dass wir saßen auf unserer Couch, so, an der Laptop und gegenüber dementsprechend Juliane, und wir saßen so neben uns und innerhalb dieser Stunde sind wir immer weiter zusammengerückt, körperlich, bis irgendwann Idas Beine über meinen waren und sie in meinem Arm und unsere Hände, und irgendwann meinte Juliane so, oder ich glaube, das haben wir selber mitbekommen, so, wenn wir uns über Sachen unterhalten, rücken wir näher zusammen.
Mhm, so ein schönes Bild.
Das war so ein schönes Bild. Und immer am Ende der Sessions meinte Juliane, ach, ihr sitzt wieder sehr nah beieinander. Ihr seid wieder zusammengekommen. Genau, und das, also ich genieße das. Ich genieße das Beieinandersein,
ja.
Beisammen zu sein. Auch wenn dann dieser kleine Creep im Hinterkopf ist, der sagt, so, jetzt kriegt man irgendwie noch diese Situation hin, dass es jetzt doch noch zum Sex kommt. Der ist ja immer bei mir im Kopf, aber der wird immer leiser. Oder der wird nicht leiser, aber ich kann ihn entschlossener gegenübertreten und sagen, ja. Ich weiß, aber das ist.
Auch, wo es herkommt,
ich weiß, wo es herkommt, und ich weiß, dass ich das nicht will.
Ja.
Ich weiß, dass ich mit ihr zusammen sein will und lieber mit ihr zusammen sein und wir sind beide da, als ich habe Sex mit jemandem.
Und das ist ja das Schöne, das ist ja bei euch einfach sehr fluide. Ihr geht ja das Thema an. Ihr wisst ja noch gar nicht, was auf euch zukommt, so ein bisschen, wie sich das verändert. Und ich glaube, es verändert sich einfach über die Jahre immer mehr ins Positive.
Auf jeden Fall. Also für mich ist total klar, dass es ein Prozess ist, der jetzt einfach noch dauern wird. Jan hatte irgendwann die für mich auch sehr erleichternde Erkenntnis und für dich, glaube ich, auch, zu sagen, vielleicht ist auch einfach gerade nicht die Phase für penetrativen Sex. Mit dem Gedanken, dass das eben eine Thematik ist, die sich schon so lange angestaut hat, aber auch in unserer Lebenssituation. Unsere Kinder sind 5 und 2,5. Da ist einfach echt viel zu
Gott,
tun.
Das eine Kind ist schon 5.
So, wir haben wir sind gerade im Wohnungsumbau, wir sind gerade in einer Zwischenmietwohnung, in der ich mich so medium gut wohlfühle. Das heißt, es ist auch nicht förderlich für irgendwie körperliche. Also hier bin ich zum Beispiel auch nicht nackt. Das ist mir irgendwie nichts in dieser Wohnung. Aber es ist einfach jetzt gerade viel los drumherum, was da nicht förderlich ist. Und dann einfach in eine Akzeptanz zu gehen und nicht in eine Resignation. Das ist ganz wichtig. Nicht zu sagen, na gut, dann haben wir halt keinen Sex. Sondern okay, gerade ist nicht die Phase dafür. Aber wie wir von unserer Hebamme gelernt haben, alles nur eine Phase. Danach kommt eine andere.
Ja.
So,
ja.
Wenn wir wieder umgezogen sind, wenn die Kinder vielleicht älter sind, wenn die nicht mehr jede Nacht zu uns rüberkommen, keine Ahnung, wenn, weiß ich nicht, also unser Leben wird sich ja verändern und das heißt, es wird auch eine andere Phase kommen, in der auch andere Formen der Sexualität dann wieder möglich sind, die wieder Raum haben, und ich habe für meinen Teil auf jeden Fall Vertrauen, dass das auch kommen wird.
Den habe ich jetzt auch, das Vertrauen. Ich hatte aber zwischendurch halt auch Momente,
wo du nicht wusstest, ob das
wiederkommt. Ja. Wo ich einfach gesagt habe, ich gebe auf. Es ist mir zu schwer. Es ist mir ein zu schweres Thema. Es ist zu kompliziert. dann habe ich lieber gar keinen Sex mehr, als dass ich mich immer wieder Tag für Tag mit diesen Gedanken auseinandersetzen muss, dass es schwer ist, dass es schwer sein wird, dass es weiterhin schwer sein wird, dass es noch lange dauern wird, dass ich immer noch keinen Sex haben werde. Und das habe ich dann irgendwann auch kommuniziert und habe gesagt, mir ist das zu viel. Also ich habe da auch ein Buch gelesen, wo es auch um Männlichkeit ging, was mich auch sehr runtergezogen hat, weil mir da auch sehr viel war.
Okay, kein Buchtipp an dieser Stelle.
Im Grunde schon, weil es ein augenöffnendes Buch war, aber es war ein schweres Buch. Okay. Also es hat mir geholfen, dabei zu verstehen.
Es ging auch mehr um die gesamtgesellschaftliche
Männlichkeit. Ja, genau, gesamtgesellschaftliche Männlichkeit so. Aber es war, ich möchte nicht missen, das Buch gelesen zu haben, aber es war nicht schön, das Buch zu lesen.
Jetzt musst du den Titel trotzdem mal sagen, bitte. Oder weißt du ihn nicht mehr?
Ich reiche ihn dir nach.
Alles klar, ich gehe an anderer Stelle drüber.
Und das hat, ich war richtig fertig und ich weiß, wie wir einen Abend auf der Couch saßen und ich habe einfach geweint, weil das so schwer war, das war so ein heftiges Thema, ich war so am Ende damit, ich hatte so meine gesamte Männlichkeit und meine Existenz klingt hochgegriffen, aber das,
was ist denn Frage?
Ich war so in Frage, ich wusste nicht, wie weiter. Und dann hat Lila mich in den Arm genommen und hat mich getröstet und hat gemeint, ich habe mich noch nie so weiblich gefühlt wie jetzt gerade eben. Und ich war so dankbar in dem Moment, weil wir hätten diesen Moment nie gehabt, wenn ich das nicht zugelassen hätte, das anzusprechen, wenn ich das Buch nicht gelesen hätte, wenn ich nicht den Mut aufgebracht hätte zu sagen, komm, lass zu der Sexologin gehen. Also wir würden nie diesen Podcast jetzt gerade eben aufnehmen.
Ich weiß auch noch, als ich wusste, dass ihr hingeht und du mir auch, Ida, gesagt hast, wir können darüber auch gerne mal in einer Folge sprechen, dass ihr mir aber auch wirklich den Zeitpunkt dann auch nennen konntet. Also es war nicht so, okay, wir sind noch mittendrin und eigentlich, aber wir können schon mal drüber reden. Nee, ich hatte das Gefühl, das war gut, dass wir gewartet haben damit einfach. Ne? Dann, also ich glaube, so ein Gespräch wäre vor ein paar Monaten auch einfach noch nicht zustande gekommen, wenn wir das vorstell bearbeitet hätten. Und ihr musstet ja auch wirklich erst mal sehen, gibt es ein Vorher-Nachher-Bild? So, weil die letzte Frage von den Hörern war auch wirklich, war das erfolgreich? War diese Sexologin, war diese Erfahrung erfolgreich? Und ich würde jetzt für mich sagen, das war sie auf jeden Fall.
Ja.
Das war sie. Nicht auf Grundlage dessen, was mein Ziel war. Aber wie gesagt,
das ist der Sache.
Genau.
Sie dir zeigt, dass du vielleicht dein Ziel auch in der Hinsicht hinterfragen musst.
Genau, so. Und das wollte ich gerade sagen. Mein Ziel war mehr Sex. Ich habe nach wie vor keinen Sex. Also keinen penetrativen Sex.
Kein penetrativen Sex.
Aber ich habe während der Therapie, während der Sessions, habe ich gemerkt, darum geht es mir nicht. Und deshalb war für mich, waren die Sessions mit Juliane unglaublich erfolgreich, weil ich jetzt verstanden habe, um was es mir geht, um was es uns geht. Wir sind näher zusammengerückt. Ich würde sagen, unsere Beziehung ist noch mal stärker geworden, obwohl sie schon sehr stark war.
Und wir haben wahnsinnig viel verstanden. Also das ist echt so zu verstehen, wie wir ticken und auch jetzt unabhängig von der Sexualität, ne, was für, weil sie sind ja einfach unterschiedliche Charaktere, ne, was für Dynamiken haben wir und die sind manchmal einfach ganz schön konträr. Und das zu wissen und das zu verstehen und das benennen zu können, ist so unglaublich hilfreich, um eben Missverständnisse zu vermeiden oder eben wieder aufklären zu können, falls auch irgendwie mal eins entstanden ist. Und also davon profitieren wir auf jeden Fall beide. Also für mich war es auch
und ich finde,
auf jeden Fall erfolgreich.
Das zeigt einfach auch, dass obwohl ihr so unterschiedliche Temperamente habt oder dass es trotzdem so eine Bedingungslosigkeit bei euch in der Beziehung ist und so eine aufrichtige Liebe. Und ich finde das einfach sehr, sehr schön, immer wieder zu beobachten, dass Paare nicht aufeinander zugeschnitten sein müssen, um eine wunderschöne Beziehung zu führen, sondern dass man auch unterschiedlich sein kann. Und das finde ich eigentlich daran irgendwie das Schönste. Und ich bewundere euch für eure Kommunikation. Ich weiß nämlich ganz genau, dass mein Freund, dass der da noch sehr viel dran arbeiten müsste, kommunikativ so offen zu sein wie Jan auf jeden Fall, wenn es jetzt nochmal um dieses Männerklischee geht. Ja, ich habe jetzt das Schlusswort versaut. Nein, aber ich weiß nicht. Ich bin auf jeden Fall schlauer geworden in der Folge. Ich bin euch wahnsinnig dankbar, dass ihr eure Geschichte geteilt habt, weil ich glaube wirklich, das habe ich auch an den Fragen gesehen, da herrschen ganz, ganz wilde Vorstellungen, wie das abläuft, warum man das tut, was das ist, wo die Unterschiede liegen und ich glaube auch viele Paare, denen fällt es trotz allem, der Weg alleine schon, sich Hilfe zu suchen, ist schon für manche sicher schwer genug. Und ich glaube, es ist nochmal eine ganz andere Hausnummer hier, mit mir darüber zu reden, um zu wissen, dass sehr viele Menschen einem zuhören werden. Und da bin ich sehr, sehr dankbar. An dieser Stelle nochmal ganz, ganz lieben Dank an Juliane Zelger für diese Definition, für die Begleitung, die sie euch gegeben hat.
Auf jeden Fall.
Ja. Für das Angebot, was sie anderen Menschen gibt. Und genau, traut euch. Das ist, glaube ich, das perfekte Schlusswort. Bis ganz, ganz bald. Tschüss.
Tschüss.